Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. In der Folge geht's um einen Aventinus. Er war der erste Mensch überhaupt auf der ganzen Welt, der wo sowas wie eine Enzyklopädie geschrieben hat. Hört euch das einmal an. Das ist Wahnsinn, was der schon so früh geleistet hat. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit dem Sigi und wünsche ihm viel Spaß beim Anhören. Jetzt bin ich aber gespannt, Sigi, habe ich deri.
Grüß dich, Mani, ich freue mich halt so auf die Folge, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja, ich freue mich auch wie Sau, weil es ein total besonderer Mensch ist. Aber ich habe mir jetzt gedacht, das frage ich dir mal gleich. Wenn du an Aventinus denkst, was hast du denn da im Kopf?
Ja, wenn du schon so fragst, also momentan habe ich den Aventinus noch nicht im Kopf, aber empfehlenswert ist das allweil.
Manchmal hat man ein Blut, gell?
Ja, nicht so knapp.
Aventinus, wenn ich Aventinus her, dann denke ich jetzt halt nicht an den Johannes Aventinus, sondern ans Bier.
Richtig.
Kelheim.
Ingolstadt.
Schneider Weißbrei.
Ah, Kelheim.
Macht das Aventinus. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, Schneider Weißbrei, Moment einmal, das kenne ich doch. Da ist doch das Stammhaus im Tal, kennt man natürlich das Weiße Breihaus.
Gell? Empfehlenswert, aber jetzt müssen wir dazu sagen, das ist keine Werbung.
Nein, natürlich ist das keine Werbung nicht. Wie beschreiben wir das? Also das Weiße Breihaus, aber die Braun in Kelheim. Hast du das gewusst?
Ich habe es nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber jetzt, was du sagst, fällt es mir wieder ein.
Die Braun in der Nähe von, oder die Braun in Kelheim und die Braun deswegen in Kelheim, weil die haben früher in Minger gebraut, aber im Zweiten Weltkrieg ist dann das alles zerstört worden und dann haben sie es nach dem Zweiten Weltkrieg in Kelheim begonnen, also braut werden in Kelheim. Und Kelheim, jetzt fragst du natürlich, warum Kelheim und Aventinus? Weil
da ist er in die Schule gegangen.
Da ist er in die Schule gegangen. Und da ist er aufgewachsen. Aventinus ist nämlich ein anderer Name für Abensberger. Also er ist in der Nähe von Kelheim, das ist Abensberg, genau ist er geboren. Und er hat ja dann später studiert und alles, darauf kommen wir schon noch. Und die Humanisten, die studierten, die haben sich alle einen lateinischen Namen geben müssen zu der Zeit. Und dann ist eben aus ihm der Aventinus geworden, also der aus Abensberg ist.
Richtig, und heute stopfen wir mal wieder eine Bildungslücke.
Eine Bildungslücke?
Ja, aber in der Schule kommt der nicht vor.
Furchtbar.
Dabei also, hat er so viel gemacht, auch für die Bildung. Also jeder Lehrer müsste eigentlich das zum Pflichtprogramm erheben.
Du, wenn du jetzt Pi fragst, absolut. Also wenn du in Bayern an Unterricht denkst und Kultus, dann müsste eigentlich der Aventinus als erster stehen.
Pflichtprogramm, absolut, seit 500 Jahren.
Der hat nämlich angefangen und hat selber sich Sachen beigebracht, verschiedene Studien, und hat dann die ersten Lehrwerke geschrieben. Das ist eigentlich der Beginn von Schule.
Der war auch vom Studieren her war der früh unterwegs, gell?
Der war früh unterwegs.
Ja.
Weil du sagst 500 Jahre, der Form halber, gell, dass der Zuhörer weiß, wo wir sind. 1477 ist er geboren und gestorben ist er 57 Jahre später. Das war ungefähr die Zeit, wo dann die Reformation losgegangen ist, 1517, mit Luther ist dann da gekommen. Und genau in dieser Zeit ist er aufgewachsen.
Interessant zu wissen ist ja, der hat sich ja mit Luther auch zusammen
da. Ja, da musst du ganz genau sein, wenn du sagst zusammen da.
Ja, der hat sich das einmal angehört, was der Luther da zum Verzeihen gehabt hat. Der war aber nicht mit allem so einverstanden, obwohl er seine eigene Meinung vertreten hat, die auch nicht so konform war mit der katholischen Kirche. Und das kannst du vielleicht später noch erzählen. Aber was halt auffällt, dass eigentlich immer nur der Luther genannt wird für diese ganze Bildung, für die Reformen und so weiter und so fort.
Ja.
Und vom Aventinus hörst du eigentlich nichts.
Weißt du warum?
Warum?
Weil der wahrscheinlich aus Niederbayern gekommen ist. Und da kann jetzt ich als Niederbayer sagen, da meinen ja die Leute alle, da fährt man noch mit dem Ochsen umeinander oder irgendwie was.
Ja gut, da haben wir ja eine Folge gemacht und da habe ich auch schon beschrieben, was das ist mit dem minderen Selbstwertgefühl in der Folge Superman gegen Niederbayern. Ja, genau, richtig. Und da ist das schon vorgekommen. Aber wurscht, wir wollen ja heute nicht granteln oder frotzeln oder so, sondern heute eine Bildungslücke stopfen.
Also ich sage da auf alle Fälle, dass mein Selbstbewusstsein durch den Aventinus erhöht wird.
Auf jeden Fall.
Er hat nämlich bei der Geburt übrigens, vielleicht kommen wir mal gleich dazu, wie er geboren ist. Er kommt ja aus Abensberg, wie er geboren ist, wird jetzt der oder andere denken, ja, wir sollen schon geboren sein von einer Frau, das stimmt, von seiner Mutter. Und sein Vater war wohlhabender Weinhändler in Abensberg. Der hat am Marktplatz ein Restaurant gehabt, ein Restaurant sowieso,
ein Wirtshaus oder eine Weinhandlung oder sowas, der war ja wohlhabend, hat einen Haufen Kohle gehabt und war da sehr, sehr geschäftlich, war der gut angetan. Wo ist denn eigentlich dieses Abensberg?
Abensberg, ja, das ist in der Nähe von Kelheim.
In der Nähe von Kelheim.
Genau. Mhm. Und sein Vater hat dann gesagt, der Bub, der soll die bestmöglichste Ausbildung kriegen, die es gibt. Und das finde ich ziemlich cool.
Wenn man so liest, wo der umeinander gefahren ist, glaubt man, dass das funktioniert hat?
Das hat auf alle Fälle funktioniert. Der hat ja als erstes im Karmelitenkloster, da quasi auf Heid, darf man sagen, aufs Gymnasium ist er dann gegangen. Und dann sind seine Studien 1495 losgegangen. Da war er, wie alt war er da? 17. Ja, mein früher, das waren sie ein bisschen eher dran. Dann ist er rundum gefahren und er hat Stationen gehabt in Ingolstadt. Dann ist er nach Wien gegangen, Krakau und in Paris hat er seinen Magister gemacht. Insgesamt war er da so 8-9 Jahre unterwegs im Studium.
Aber für damalige Verhältnisse sind das natürlich entsprechende Entfernungen, gell? Ich meine, heute steigst du in den Flieger, wenn du in den Flieger reinsteigst, ja, genau. Ansonsten fährst du mit dem Radl. Aber für damalige Zeit war ja Reisen, das war ja schon, also Paris, Krakau, Ingolstadt,
du, was ich Wien. Was ich so interessant finde, jetzt haben wir schon einige Sendungen, Folgen gemacht, wo die Leute viel gereist sind. Früher hat es länger gedauert, aber man darf sich oft wundern, wie die damals auch schon umeinander gekommen sind. Mei, die sind halt dann mit der Kutsche umeinander gefahren. Aber klar, die Goldigen, die wo besser gestellt waren, die sind allweil schon viel umeinander. Aber natürlich waren das andere Distanzen damals, gell? Ja,
auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, also er hat in Ingolstadt angefangen, da an der Uni, und dann ist er weitergegangen. Dann hat er der Konrad Zeltis entdeckt, dass das da so ein Gescheiter ist, das war ein Humanist. Und der hat er dann mit nach Wien genommen, bei dem hat er dann da auch wohnen dürfen. Und der hat am Anfang so eine humanistische Ausbildung, also Griechisch, Altgriechisch halt, Latein. Und dann später ist er nach Krakau gegangen, da hat er sich dann mehr der Mathematik gewidmet. Und wie gesagt, in Paris dann sein Magister. Also man muss schon sagen, ich glaube, dass 8 oder 9 Jahre, was das waren, für damalige Verhältnisse schon ein langes Studium war, oder?
8 Jahre?
Ja.
Das ist eigentlich schnell durchgeritten, oder?
Findest du?
Ja, wenn du überlegst, ja, wie lange das heute studieren?
Ja gut, nein, heute studieren sie weniger.
Ach so, 8 Jahre sind ja 16 Semester eigentlich.
Ja, ja.
Ja gut, aber wenn du halt überlegst, was der alles gemacht hat.
Du schau mal her, wenn du früher überlegst, die haben da, ich weiß jetzt, die haben da 3 Jahre lang Jura studiert und dann haben sie einen Doktor gehabt. Da 1600 irgendwas oft.
Ja, das geht
das halt ist ja damals so schnell gegangen. Ja, heute nicht, heute brauchst länger. Und darum sage ich, wenn da einer 8 Jahre lang unterwegs war, das ist auch schon brutal lange Zeit. Was meinst du, was der alles gelernt hat?
Fui. Ja, was halt damals gegeben hat.
Was damals
ich glaube, dass die Gesetzeslage oder auch die ganzen Paragraphen und so weiter war ja nicht so umfangreich wie heute. Ich meine, du brauchst ja heute 3 Jahre, bis du die ganzen Gesetzestexte und Juristenbücher aus dem Keller ausgerammt hast.
Ja, genau.
Und dann geht studieren erst los.
Das war ein interessantes Studium, wenn du dir überlegst. Der hat so viele verschiedene Disziplinen gemacht. Der hat ein bisschen Philosophie gemacht, dann alte Sprachen, Mathematik und auch Rechtswissenschaften hat er auch gemacht, dann ein bisschen Biologie und so Naturwissenschaften auch noch. Das gibt es ja heute gar nicht mehr, dass einer so viele verschiedene Sachen macht.
Ja, du musst dich halt schon spezialisieren, weil es einfach so viel gibt.
Und dass du ein bisschen was weißt, musst du halt weniger insgesamt wissen, dass du wieder gescheiter bist.
Oder von allem ein bisschen was und wissen, wo man nachschaut.
Ja, genau, also die Wikipedia.
Ja, schon, wobei du musst aber schon auch wissen, was alternativ zur Wikipedia gibt, weil es steht schon viel Chaos auch drin. Also so, ich sag mal, dieses gefährliche Halbwissen. Jeder verlässt sich ja quasi auf die Wikipedia.
Ja.
Und da musst du, glaube ich, nochmal die B-Probe, musst auch nochmal gegenlesen.
Wikipedia ist schon eine Sache, die man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen darf, glaube ich.
Ja.
Das kann man schon sagen, bei den Recherchen jetzt in der Vergangenheit, manchmal stimmen Sachen nicht. Ja, wie kannst du jetzt behaupten, dass sie nicht stimmen? einfach deswegen, weil es halt nur mehr andere Quellen gibt, Originalquellen, da wo eben drinnen steht, wie es wirklich war. Und wenn sie dann andere Quelle oder wie Wikipedia drauf bezieht und schreibt es ein bisschen anders, dann weißt du halt, dass es nicht stimmt. Aber darum ist es eigentlich als Laie so schwierig, weil du meinst, Wikipedia stimmt und wahrscheinlich stimmen die Sachen auch in bestimmt 99% der Fälle oder was weiß ich, 95. Hast du gewusst, dass er quasi das erste Wikipedia gemacht hat?
Das erste, die erste Enzyklopädie,
glaube ich. Enzyklopädie, ja. Hast du gewusst, gell?
Habe ich gelesen, ja.
Hast du gelesen?
Aber ich sage dir nicht, wo.
Du sagst mir nicht, wo, soll ich dir sagen, wo?
Wahrscheinlich.
Nein, sagst du nicht.
Ah ja, wir haben ja gerade drüber geredet.
Haben wir gerade drüber
geredet? Ja, auf die Schnelle, wenn du da ein paar Informationen brauchst, ist schon nicht verkehrt.
Ja,
aber so richtig zum Klugscheißen haben wir überlegt, müssen wir die nochmal in den Keller gehen und nochmal Lateinbücher rausholen. Das geht ja schon beim Wort Philologe los.
Philologe?
Ja. Das ist ein was? Philologie ist ja die Wissenschaft der Literatur und der. Jetzt ist schon wieder vorbei.
Super.
Ja.
Super. Und genau deswegen hat der damals die erste Enzyklopädie gemacht, damit Leute wie du dann nicht auf einmal sagen, oh, jetzt weiß ich nicht weiter, sondern das nachschlagen können. Nein, Scherz beiseite. Wie er dann von seinen Studien zurückgekommen ist, dann hat er eine Anstellung beim Königlichen Hof gekriegt. Also als erstes nicht gleich, er hat halt gar nicht gewusst, was er mit seinem Wissen, das er da erworben hat, alles machen soll. Dann hat er aber nach Minger geschrieben, ob er da nicht was machen kann. Dann ist lange nichts passiert. Dann ist der Herzog gestorben und hat drei Söhne hinterlassen. Der Wilhelm hat dann übernehmen sollen. Der war damals, glaube ich, noch nicht volljährig, weswegen es so eine Zwischenregentschaft gegeben hat, war aber nicht wichtig an der Stelle. Der Wilhelm hat auf alle Fälle zwei jüngere Brüder gehabt, einen Ernst und einen Ludwig. Und da ist dann losgegangen. Er hat einen Auftrag gekriegt, dass er die Burm unterrichtet. Das ist als erstes in Burghausen passiert. Recht strenger Unterricht, einfaches Leben hat er ihnen vorgelebt und auch geschafft, weil das ja den Charakter stärkt und hat viele Ausflüge gemacht mit ihnen zum Mondsee und die ganzen historischen Städten oder was er gesagt hat, da kann man was lernen und was sehen, da hat er die Burm überall mit hingenommen und hat die den ganzen Tag unterrichtet und das über längere Zeit. Das war die erste Tätigkeit nach seinem Studium.
Also er war Lehrer.
Man muss wirklich sagen, er ist dann Lehrer geworden, ja.
Wie ist denn das eigentlich mit dem strengen Unterricht oder mit dem, wie soll ich sagen, einfachen Leben? Weil wenn man so überlegt, so das Leben auf der Burg, ich meine, da sind halt Steine drumherum, aber nichts mit Fußboden, Heizung und Internet. Wie muss man sich das einfache Leben da vorstellen? Was hat es da gegeben? Erstmal in der Früh um 5 Uhr aufstehen, Kartoffeln schälen oder wie ist das dann?
Du, ich denke, dass der, ich weiß nicht konkret, habe jetzt nicht nachgelesen an der Stelle, was das da geheißen hat, einfaches Leben, aber ich vermute halt, dass einige Annehmlichkeiten weggefallen sind, die wo man als Adliger normal hat, weil als Prinz, das müssen ja Prinzen gewesen sein, von der Herrscherfamilie, da hast du ja natürlich Diener und alles. Ich vermute einmal, die werden es schon auch zum Teil gehabt haben, aber dass da viele einfach die dann selber machen haben müssen, oder? Und nicht die, wie darfst du dir einfach das Leben vorstellen? Ich darf mir vorstellen, vielleicht nicht so drüber Klamotten, nicht lauter Diener.
Gut, das Auto muss jetzt nicht unbedingt tiefer gelegt sein.
Eben, also eine normale Kutschen, keine
vergoldete. Ohne Gold. Der Charivari aus Plastik.
Ja, Plastik.
Oder aus Stroh. Der ist ja normal aus Silber.
Ja, vielleicht auch von der Einrichtung her, weißt nicht so pompös, sondern ein einfaches Zimmer. So eine Sache könnte ich mir schon vorstellen, dass das in die Richtung gegangen ist.
Also charakterformend ist das auf jeden Fall.
Glaube ich auch, ja. Glaube ich auch, dass du mal siehst, wie es woanders war. Er hat, es gibt da übrigens auch in Burghausen, wer da schon mal auf der Burg war, gibt es den Thurmeier-Turm. Weil, das haben wir noch nicht gesagt bisher, er hat ja ursprünglich geheißen Johann Georg Thurmeier. Später hat er sich Aventinus genannt, weil, wie wir schon gesagt haben,
im Herkunftsname auf Latein.
Genau, weil die geben sich alle lateinischen Namen dann, die Gescheiden, die Humanisten, die Gestudierten, und darum ist er zu dem dann gekommen. Er hat dann weitergemacht mit der Erziehung und ist dann nach Ingolstadt gegangen, da haben die, hat er dann verschiedene Adlige unterrichtet, auch, also die Sprösslinge halt, und dann hat er auf einmal angefangen, den ich strukturiert was aufzuschreiben. Er hat natürlich Latein unterrichtet und dann hat er eine lateinische Grammatik geschrieben.
Seine eigene.
Ja, die war dann so beliebt, dass das Standardwerk an der Uni geworden ist.
Weil es jeder verstanden hat.
Mhm. Gut erklärt, gut analysiert wahrscheinlich. Und er hat dann, weil er den ja so viel beibracht hat, und dann hat er sich überlegt, Mensch, das muss ich doch eigentlich in einem Buch zusammenschreiben, dass andere auch lesen können.
Ja, so wie der Luther.
So wie der Luther. Mhm. Und er hat, aber der Luther hat sich halt bloß aufs Religiöse, glaube ich, beschränkt. Und er hat dann die ganzen Wissenschaften, er wollte alle Wissenschaften in einem Buch und hat dann ein Buch geschrieben, das war lateinischer Titel und ein Teil davon war Enzyklopädie. Und das war das erste selbstständige Werk, das sie Enzyklopädie genannt hat.
Und da kommt das her.
Stell dir das vor, ja. Stell dir das vor.
Ja, die weltweit die erste, oder? Also zumindest bekannterweise.
Genau, also selbst. Ich habe jetzt gelesen, selbstständig, vielleicht hat es schon andere irgendwie einen Teil mal gegeben, aber die sagen, das war das erste richtige Buch, das Enzyklopädie geheißen hat und alle wichtigen, für ihn wichtigen Wissenschaften umfasst hat.
Es genau. Ist, und interessant zu wissen ist, dass, also wenn jetzt der Aventinus früher Internet gehabt hätte und irgendwie so einen Social Media Auftritt, dann hätten der Goethe geliked.
Genau.
Weil der hat das super gefunden.
Der hat das gut gefunden. Ja. Aber interessanterweise nicht die lateinische Version, weil er hat die Enzyklopädie, nein, aber er hat nicht die Enzyklopädie, glaube ich, gut gefunden, sondern das, was er später geschrieben hat, oder?
Ui, ich habe das in dem Zusammenhang Goethe gesehen. Goethe, und das ist natürlich schon auch ein Name, den man so kennt. Mhm. Also er war schon, nicht, jetzt hätte ich schon fast gesagt, weltweit, aber deutschlandweit oder in Europa war der schon bekannt, der Mann.
Du, der war sehr bekannt. Also der war, unter den Gelehrten war der auf alle Fälle sehr bekannt. Der hat ja korrespondiert, wie du sagst, mit Luther und mit dem Melanchthon, die wo damals die Reformer waren, die Abspalter, sag ich jetzt einmal, die wo die Kirche in katholisch und evangelisch gespalten haben. Und mit denen war er in Korrespondenz. Ich vermute auch, dass der nun mit möglicherweise Dürer in Korrespondenz war, weil nämlich der wo er so gefördert hat, der wo er von Ingolstadt auf Wien mitgenommen hat, der hat mit dem Dürer zusammengearbeitet. Und ich vermute, dass sie die ja irgendwo kennt haben oder irgendwo korrespondiert haben. Der war schon in diesen gelehrten Kreisen drin, dann haben wir denen alle geschrieben. Und das hat ihm ja auch zum Schluss Knast eingebracht. Zuchthaus.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Obwohl er eigentlich gegen Luther war oder nicht alles so nicht unterstützt hat.
Ja, er hat halt mit dem, ich meine, Luther auch, wenn du das so überlegst, was er so geschrieben hat, das war schon ein Gescheiter. Gell? Und vermutlich hat er ihm das auch so interessiert. Aber er hat ihn nicht bei der Reformation unterstützt. Also der wollte nicht diese Abspaltung von der Kirche, das wollte er nicht. Obwohl der Aventinus auch kritisch war. Also man konnte vielleicht sagen, kirchenkritisch, aber er war generell kritisch. Er hat sich die Sachen angeschaut. Das war ja sein Selbstverständnis als Historiker und Philosoph, dass er sagt, ich stelle die Sachen so dar, wie es wirklich sind und waren und nicht irgendwie was gefärbt oder andersrum. Aber da war er nicht dafür. Und warum ist er jetzt ins Gefängnis gekommen? Weil er mit denen korrespondiert hat und er, jetzt halt heute fest, die Fastenzeit, die Regeln nicht beachtet hat.
Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Da kommt dann der Denunziantenstadel, zeigt mit dem Finger auf die und zack, bist weggespart.
Wahnsinn, gell?
Ja.
Da kommt halt alles zusammen, gell? Da, er schreibt mit den falschen Leuten.
Es wiederholt sich.
Und dann auf einmal tut er die Fastenzeit nicht richtig machen, was wahrscheinlich viele andere Leute auch gegeben hat. Er hat sogar gesagt, dass er es nicht macht. Und das hat er, weißt du, wie lange ihm das eingebracht hat? Was schätzt du?
Ein halbes Jahr.
10 Monate.
Ui.
10 Monate ins Gefängnis, gell?
Über so einen Schmarrn.
Ja. Also angeblich war es so, dass wie er dann danach rausgekommen ist, dass sie dann seine Schriften ein bisschen verändert haben und dass er dann recht wütend war auf Regierung und so Zeug.
Und was hat er dann gemacht? Dann hat er eine Bierbrauerei aufgemacht.
Nein, der Schneider ist ja viel später
gekommen. Ich weiß schon, aber wir schon wegen Aventinus und die Klöster haben ja auch in der Fastenzeit dieses Bier gebraut.
Das stimmt.
Also wenn man jetzt eine Geschichte für Wikipedia braucht, die jetzt nicht unbedingt stimmen muss, aber sich gut liest,
ja,
dann war das genau das.
Dann kann man es reinschreiben.
Ja, schreiben wir
Aventinus, haben die den hergenommen? Aventinus ist einfach ein schöner Name, da verkauft sich das Bier gut.
Genau, und steht mit dem Buchstaben ganz vorn. Also in Google-Einträge bis ganz oben.
Ganz vorn. Ah, ja, Aventinus. Er hat nicht bloß die die Enzyklopädie geschrieben, sondern er ist dann auch später beauftragt worden, also wie er die Prinzen dann ausgebildet hat, dann sind die quasi wieder zurück nach Minga, zurück in den Schoß des Hofes. Und weil die den so gut kennt und geschätzt haben, hat er dann weitere Aufträge gekriegt. Er hat dann den Auftrag gekriegt, ein bayerisches Geschichtsbuch zum Schreiben. Er ist zum bayerischen Hofhistographen ernannt worden.
Der bayerische Hofhistograph?
Ja.
Histograph?
Ja.
Das ist ein Geschichtsschreiber?
Ein Geschichtsschreiber, ja.
Gut, haben wir es übersetzt.
Ja. Du, ich hab auch gelesen, ich habe zwei verschiedene Quellen gesehen. Und dann bei der einen hat es geheißen, eben er ist Geschichtsschreiber. Ja, wenn man den Geschichtsschreiber. Und dann habe ich die andere Quelle gesehen, da hat es geheißen, er ist Histograph und Philosoph. Beides vielleicht ähnlich, aber hört sich ganz anders an, gell?
Ja, man muss halt einfach differenzieren, weil eine Geschichte kann eine Geschichte sein, es könnte aber auch Geschichte sein.
Genau, das
also ist. Also Historie.
Geschichts- oder Geschichte.
So kommt wahrscheinlich Histograph, kommt Histograph. Dann wahrscheinlich, genau, dass man es gleich versteht.
Ja, man muss natürlich.
Also nein, nicht die die Gebrüder Grimm. Sind ja auch Geschichtsschreiber, wenn es das so ist.
Aber sie waren keine Historiografen, genau. Vor allem nicht in Bayern.
Nein.
Und dann hat er sich auf den Weg gemacht und hat tatsächlich dieses bayerische Buch geschrieben. Bayerische Geschichte. Da hat er zwei Jahre gebraucht. Musst du dir mal vorstellen, heute, wenn du irgendwas recherchierst, ich weiß ja nicht, wir sind in dem Alter, Sigi, wenn wir in der Schule ein Referat oder irgendwas machen müssen, da haben wir ja kein Internet nicht gehabt. Da sind wir tatsächlich in die Bücherei gegangen und haben uns noch Bier geholt. Weißt du das noch?
Was ist eine Bücherei?
Ja, genau. Genau. Ja. Die heutigen Kinder, ich weiß nicht, wie viel das da in der Schule, wenn sie was machen müssen, überhaupt nur ein Buch in die Hand nehmen. Ich vermute, dass da viel einfach bloß Internet ist. So, und wir waren mal einen Schnitt näher an der Quelle vielleicht schon mit den Büchern.
Aber da war nicht, Bücherschreiben war halt damals nicht Copy and Paste.
Das war nicht Copy and Paste und vor allem zu seiner Zeit hat er das noch nicht gegeben. Das heißt, er mit seinem bayerischen Geschichtsbuch, der hat ja wirklich umeinander fahren müssen und hat die ganzen Originalquellen aussuchen müssen. In Klöster ist er gegangen, in Kirchen, in was an verschiedenen Höfen da war. Uiuiui, das war voll viel Aufwand.
Das stimmt, aber Reisen hat er dürfen.
Reisen. So, dann hat er das zwei Jahre lang gemacht. Dann hat er eben das Buch da fertiggestellt gehabt, die bayerische Geschichte. Und dann hat er es am Hof präsentiert an Wilhelm und seine zwei jüngeren Brüder, an Ludwig und an Ernst.
Und die haben das finanziert?
Die haben das finanziert. Und dann haben die gesagt, also schön, aber Latein kann ja keiner lesen.
Ah, der ganze Aufwand nochmal von vorn.
Jo, ich stelle es mir auch vor, stell mir das so krass vor, was das für Zeiten waren. Der kriegt einen Auftrag und dann arbeitet er zwei Jahre dran und die reden kein einziges Mal, dass er das auf Latein schreibt. Das finde ich so krass. Naja gut, dann ist er zurückgekommen, da hat er gesagt, scheiße, jetzt muss ich das auf Deutsch nochmal machen. Dann hat er nochmal 8 Jahre gebraucht und hat ein zusätzliches Kapitel eingefügt und hat das Ganze nochmal auf Deutsch geschrieben.
Was, 8 Jahre für die Übersetzung?
Ja.
Jetzt weiß ich, warum ich so gut in Latein war.
Ja.
Also wenn selbst der Aventinus so lange braucht, jetzt machen wir gar keine Gedanken mehr, weil es wurscht ist.
Und weißt du, was mir jetzt gedacht habe? Also, Sigi, da brauchst du überhaupt nicht, schau mal. Ich habe mich auch gewundert, 2 Jahre braucht er für die Recherche, aber 8 Jahre fürs Übersetzen.
Ja.
Ich vermute, er hat ein paar andere Sachen auch noch gemacht, weil er war ein Hofhistograph. Und der hat andere Sachen auch geschrieben. Der hat viele Abhandlungen über bestimmte bayerische Angelegenheiten, Ortschaften und Teilgeschichten halt auch geschrieben. Der ist nicht bloß jetzt die ganze Zeit an dem Buch dann dort gesessen. Und was ich da jetzt aber nicht natürlich vorenthalten mag, ein Auszug aus dem bayerischen Geschichtsbuch. Magst du mal was hören, Sigi?
Ja, zu Wort.
Wirklich zu Wort. Das ist jetzt seit 500 Jahren her, dass das geschrieben worden ist, ungefähr, Pi mal Daumen. Und du wirst jetzt gleich mal schauen, wie damals die Sprache war. Ich zitiere. Das Drittbüch der bayerischen Chroniken getäuscht zu Regensburg nach Christi Geburt, als man zählt, 1500 und im 31. Jahr durch Johannes Aventinum muss bewelch meiner gnädigen Herren, der Fürsten in Bayern etc. des Brachmanns.
Ja, es liegt auf der Zunge. Aber es mir ist halt raus.
Man hat irgendwie gecheckt, dass es um eine Jahreszahl geht, gell, und dass es irgendwie in Ringspur geschrieben hat. Jetzt pass auf, jetzt noch mal ein paar Sätze weiter. Ein gar kurze Vorred in das Drittbüch der bayerischen Chroniken Johannsen Aventini. Oben in dem ersten Büch dieses Werks habe ich auf das kürzt beschrieben, des alten löblichen Haus der Bayern herkommen, Bräuch, Land und Leut, daneben auch in der Gemein anzeigt, was die Deutschen allenthalben in der Welt vor Christi Geburt trefflichs gehandelt haben.
Hast du gerade drei Aventinos gehabt?
Wahnsinn, gell?
Ist ja Wahnsinn.
Das ist, als ob man, also grammatisch vollkommen falsch für heutige Begriffe, gell?
Und vor allem kein zusammenhängender Satz, sondern nur zusammenhängende Einzelworte.
Ja, gell, also so staccato-mäßig ein bisschen.
Ich glaube, wenn man das übt, dann klingt das dann auch gut.
Ich glaube schon auch, wahrscheinlich. Ich meine, ich habe jetzt das ein bisschen ja, einfach gelesen, ohne Farb. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man da so ein bisschen einen Schwung einbringt, dass das dann sich ganz gut anhört.
Auf den Mittelalterfeste, weißt du, Kaltenberg oder so, werden ja solche Sachen einmal vorgetragen. Mhm. Und das klingt natürlich dann schon wesentlich flüssiger und na authentischer. Klar. Da fühlst du dich gleich voll zurückversetzt. Aha. Ich meine, in dem Fall hast du halt, mei, was weiß ich, da hast du bloß das Gefühl, du hast halt A4 80 Gramm Pergament vor dir liegen.
Ich habe es jetzt nicht weitergelesen. Das war jetzt noch gar nicht das Schlimme. Es darf noch weitergehen. Aber dann geht es gleich um Krieg und wo der eine einen anderen umbringt und lauter so Geschichten.
Das braucht man nicht lesen, da braucht man bloß Nachrichten aufmachen bei uns.
Ist genau dasselbe. Eigentlich stimmt. Und das Interessante ist, dass damals die Sachen halt Erzfremd geschrieben, gell? Aber der hat es zusammen suchen müssen. Der hat es nicht irgendwie von einem anderen Geschichtsschreiber abgeschrieben. Das ist schon eine wahnsinnige Leistung.
Das ist meine Recherche vom Allerfeinsten.
Finde ich krass. Also wirklich, 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 wirklich gut. Und im Zuge dieser Recherchen hat er dann auch einen Titel gekriegt, einen inoffiziellen. Also heute gibt mir den Titel, nicht früher. Und zwar Vater der bayerischen Topographie.
Kartenmalerei.
Er hat die erste Karten gemalt von Bayern. Er war der erste Mensch, der Karten von Bayern angefertigt hat.
Findet man das im Internet? Oder im Museum oder irgendwo, Nationalmuseum?
Ja, man findet es, es ist in Burghausen, glaube ich, ist es irgendwo ein zum sehen und ich vermute, dass man es im Internet dann auch sieht. Also ich habe es wohl gesehen, ja. Mhm. Denke ich mal, ich finde mal, das war einfach ein Holzschnitt. Also das, aber die Flüsse und alles hat alles schon eingetragen. Auch die Ortschaften hat er ganz fürs Erste ganz gut gemacht eigentlich. Ich meine, die hat er da noch keine Vermessung und nichts so richtig gehabt.
Wenn das wollte ich gerade fragen, ob er da selber vermessen hat und geschaut und gezirkelt und
ja. Vielleicht hat er ein bisschen was gemacht, das weiß ich nicht. Weil er sich nämlich auch in dieser Enzyklopädie, was er da verfasst hat, hat er sich unter anderem auch mit Optik befasst. Und das ist halt, geht schon in die Richtung, gell? Vermessung und so Zeug, Naturwissenschaften.
Ah, mit der Optik, da fällt mir noch was ein.
Mit der Optik?
Aber ich glaube, da kommt noch was.
Nein, sag einmal, was fällt denn ein?
Ja, das ist eine andere Folge dann.
Ach, das ist eine andere Folge. Ja, ja, da macht man eine andere Folge, wo dann ein Bayer wirklich was für die Vermessung tut und so Instrumente erfindet, wodurch es viel einfacher ist.
Da darfst du gespannt sein.
Ja, genau, da darfst du gespannt sein. Zu der Zeit auf alle Fälle hat er das noch nicht zur Verfügung gehabt und hat dann, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aus der Beobachtung oder wie er außer dann die Verhältnisse, die Maßstäbe einigermaßen aufgeschrieben hat. Vermutlich hat er die Karten zeichnet mit Tageslängen und so Geschichten. Irgendwie sowas wäre er wahrscheinlich schon hergenommen haben.
Ja. Aber trotzdem eine großartige Leistung für die damalige Zeit.
Ich finde es der Wahnsinn, ja. Ich meine, weißt du, die schwierige oder die richtige Arbeit, nein, das ist auch nicht so, kann man auch nicht sagen. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass der wo anfängt mit der Arbeit, das ist oft die wirkliche Arbeit, aber das stimmt nicht. Auch die wo aufbauen, sind was. Aber er war so ein Ursprünglicher, der wo es erstes Mal angefangen hat mit der bayerischen Geschichte. Und viele andere bauen ja dann auch auf den Schriften. Die sind ja dann später verlegt worden. Da hat der, ich glaube, König Max war es, oder? Oder war es der Ludwig? Oder Herzog, halt mich nicht fest, ich bin mir nicht mehr sicher, auf alle Fälle seine gesammelten Werke, sind dann rausgegeben worden von der Akademie der Bayerischen Wissenschaften.
Ich glaube, das war Max der Erste des Ludwig. Legenden.
Max der Erste, sagst du?
Ich glaube, Max der Erste, 1821.
Kann das sein? 1821, ja, das wird dann der Max der Erste Josef gewesen sein. Ja, das kann sein. Genau. Ja, du, Thurmeier hat er geheißen. Aventinus ist er geworden. Er hat ein paar Kinder dann auch gehabt. Hat dann einmal geheiratet. Er ist zum Schluss von Minger nach Ringsburg geritten. Ich glaube von Ingolstadt aus. Auf alle Fälle nach Ringsburg ist er geritten. Dann hat er sich, muss ich mir vorstellen, ich meine, anscheinend war er doch nicht so, dass er mit der Kutsche gefahren ist. Er ist geritten, hat sich unter dem Reiten eine Erkältung zugezogen und ist dann in Ringsburg gestorben mit 57 Jahren.
Ja, das ist mir aufgefallen, der ist nicht so alt geworden.
Ja, hat schon Leute gegeben, die wo älter geworden sind, gell? Also wenn ich da so nachdenke, ich kann mich an den nicht erinnern. Und wenn du da überlegst, dass jetzt ich in Niederbayern in die Schule gegangen bin, da wo der Mensch herkommt, der wo als erster Mensch auf der ganzen Welt eine Enzyklopädie geschrieben hat, der wo als erster Mensch überhaupt ein Riesenwerk geschrieben hat, das sich Bayerische Geschichte nennt, dass ich da nie was erfahren habe. Ich will jetzt nicht sagen, ob das einmal nebenbei genannt worden ist, das mag alles sein. Aber dass ich den nicht kenne, das finde ich schon eine Nachlässigkeit des bayerischen Geschichtsunterrichts.
Oder es wird bewusst unterschlagen, aus welchen Gründen auch immer.
Ja gut, das war natürlich nicht gut, weil er steht ja für die Wahrheit und Klarheit.
Ja, eben. Ach so, meinst du? Eben. Okay. Man weiß ja nicht. Vielleicht ist da irgendwas drin in den Schriften, die du jetzt gerade vorgelesen hast, versteckte Botschaften, man weiß es nicht. Du,
das kann schon sein.
Steht da wahrscheinlich irgendeine Schweinerei drin, wo es wahrscheinlich heute noch dafür zahlen werden. Und deswegen, ja, kann schon sein, weiß man nicht.
Also Verschwörung, huhuhu. Ja, du mit deinen Verschwörungen, gell?
Ich mit meinen Verschwörungen. Ja, ja.
Du schaust 500 Jahre zurück, schaust in das Buch rein, was du da findest, das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Falls es nicht so war, dann hat er sich vielleicht täuscht. Aber ich glaube nicht, dass er viel Hydrat hat, weißt du, wie ich meine? Also wenn jetzt ich Wikipedia aufmache, dann denke ich mir, ihr seid ja bloß ein Aufbauprodukt auf dem, was der Aventinus gemacht hat.
Und das war ein billiger Abklatsch.
Da habe ich mich auch gefragt, wenn sie.
Es kann ja jeder jeden Senf schreiben.
Wenn sie der halt anschauen darf, weil Wikipedia war ja die Enzyklopädie, gell? Ob der halt denken darf, das hat alles mit Wissen zum tun, was da drinnen ist, das weiß ich nicht. In jedem Fall ist es eine Sammlung von Wissen und unterschiedlichen Inhalten.
Auf jeden Fall sind wir heute wieder schlauer geworden.
Wir sind mal schlauer geworden und reicher um einen Bayern, der viel zur Wissenschaft und zum Wissen beitragen hat. Sigi, mir hat es gefreut.
Du mir auch.
Und ich weiß, du darfst dir jetzt bestimmt wünschen, dass du auch aus Niederbayern kommst, aber es ist halt nicht so.
Mach's
gut, Sigi.
Ja gut, ich werde es überleben.
Das überlebst bestimmt.
Bis nächste Woche auf jeden Fall.
Und du darfst jetzt gefreut, dass du jetzt mal so einen Niederbayern gegenüber von dir hast. Sigi, mach's gut, hab ich dir.
Vierte Mani.
Das freut mich ja Wahnsinn, was wir da für einen Bayern damals gehabt haben. Muss man sich vorstellen, der hat Lehrbücher in Musik geschrieben, für Rechnungswesen, für Latein und dann noch dazu. Die erste, weltweit die erste, das muss man sich vorstellen. Enzyklopädie, das weiß ja heute kein Mensch mehr. Jeden Tag schauen wir in Wikipedia rein, aber dass der Ursprung in Bayern liegt, beim Johannes Aventinus, wer weiß denn das schon? Ja, ich freue mich, ich hoffe ja auch. Und ich hoffe, ihr seid nächsten Donnerstag wieder mit dabei. In der Zwischenzeit macht's es gut, seid stolz und bleibt grübig.